In dem heutigen Podcast geht es weder über Rebsorten, noch sprechen wir über Anbaugebiete, wir sprechen nicht über Önologie und über Terroir. Und doch geht es um ein Thema, was für den Weingenuss unabdingbar ist. Wir sprechen über Sensorik und welche Sinne sich eigentlich bei dem Genuss von Wein oder welche Sinne beim Genuss von Wein in Verbindung kommen. Und mir gegenüber sitzt Professor Wilgis vom Max-Planck-Institut für Polymerforschung. Kann man sich erstmal wenig darunter vorstellen, aber die Brücke schafft man vielleicht dann, wenn man sich seine Schwerpunkte anschaut, insbesondere im Bereich Forschung. Und da geht es unter anderem um seine physikalischen Aspekte des Essens. Herr Professor Wilgis, habe ich das so richtig erklärt?
Das ist genau richtig, ja. Also das ist in der Tat so, dass Polymerforschung, da kann man tatsächlich so im Allgemeinen nicht so viel damit anfangen. Man weiß noch aus dem Chemieunterricht, was Polymere sind. Das sind also solche Plastikmaterialien, Gummis, solche Dinge, also Verpackungsmaterial, aber eben auch Hightech-Plastike und Hightech-Kunststoffe. Und das ist natürlich alles sozusagen weiche Materie, also das Stichwort Gummi, das kann man deformieren, das kann man mit den Händen ziehen. Kaugummi ist ein anderes Beispiel, nicht? Und da ist man schon ganz anders dabei, nicht? Weil das alles, was wir in den Mund nehmen, ist ja eben auch weich, ist ja eben weiche Materie. Und deswegen also ist die Forschung von Lebensmitteln, also Physik von Lebensmitteln, eben sehr eng verbunden mit der generellen Forschung an weicher Materie. Das heißt also, die physikalischen Eigenschaften, die sind also bei den Lebensmitteln eigentlich gegeben, die man eben von der weichen Materie sowieso kennt. Das ist das Stichwort Emulsionen. Dann sind wir schon wieder so bei so halbfesten Lebensmitteln. Streichwürste, also wie gesagt, also die gute Pfalzer Leberwurst, ich meine, das ist ein Paradebeispiel für weiche Materie. Und insofern, wenn man dann noch ein Glas Wein dazu trinkt, dann wechselwirkt diese Flüssigkeit, diese komplexe Flüssigkeit Wein mit der komplexen Emulsion Leberwurst im Mund, und dann ist man schon mitten im Thema in der Sensorik. Und insofern ist vieles von dem, was wir schmecken, was wir fühlen im Mund, was wir auch riechen, ist immer begleitet von physikalisch-chemischen Eigenschaften. Und genau das ist eigentlich eins meiner Interessengebiete, und das ist eigentlich so ein Teil unserer Forschung.
Wie kann man sich dann so einen Arbeitsalltag vorstellen? Das heißt, Sie sitzen an einem Tisch und probieren Streichwurst.
Also mein Arbeitstag ist relativ langweilig. Ich sitze hier im Büro am Tisch und bin beschäftigt mit Papers schreiben oder mit anderen Tätigkeiten, Vorlesungen vorbereiten und solche Sachen. Es geht da ein bisschen anders zu, also meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sind natürlich aktiv in der Forschung tätig, also die sind tatsächlich im Labor jeden Tag, und dann suchen wir uns Themen raus. Und bei der Leberwurst ist es tatsächlich zum Beispiel so, das ist tatsächlich so ein Projekt für uns, also die Streichfähigkeit zu untersuchen. Also, da steckt sehr viel dahinter, das will ich jetzt gar nicht ausführen im Einzelnen, und da muss man schon ab und zu probieren. Also einfach, weil man bestimmte Aspekte wie Fetttröpfchengröße, Partikelgröße, also vom Kuttern, vom Fleisch und solche Dinge, also alles dieses Mundgefühl, diese Streichfähigkeit, diese Textur einfach ausmachen. Und das ist insofern nochmal spannend, und da sieht man schon, wie eigentlich komplex das ist. Also wenn man so eine Leberwurst eigentlich aus dem Kühlschrank, ist die kalt, nicht? Dann ist sie relativ fest, aber im Mund hat 37 Grad, das heißt, dort schmilzt sozusagen das Fett auf, nicht? Und das ist ein Phasenübergang, das ist physikalisch extrem interessant, wenn man dann eben diese Temperaturabhängigkeit der Textur eben auch untersuchen muss. Und dann versteht man so langsam eigentlich, was hinter diesem einfachen Beispiel Leberwurst, was eigentlich dahinter steckt, eine komplexe Physik und wie unverstanden das eigentlich auch ist. Ja. Und das interessiert natürlich die Lebensmitteltechnologen jetzt nicht so sehr, aber von der Physik her ist das extrem interessant. Also was emulgiert da wie, welche Stärke, welche Proteine sind das? Und das ist eine ganz andere Eigenschaften, das sind ganz andere Eigenschaften, wie zum Beispiel in Brühwürsten. Also hier in Mainz isst man ja Fleischwurst, die ist gummiartig, die ist schon nicht streichbar. Das heißt, das sind ganz andere durch den Prozess und solche Sachen. Das sind komplexe Zusammenhänge, die wir spannend finden, und dann muss man ab und zu probieren, aber es ist nicht so, dass wir es nur essen, sonst würden wir vor lauter Essen nicht mehr zum Forschen kommen. Damit kann man das Leben auch verbringen, das gebe ich gar nicht zu.
Ja, gehen wir weg von der Streichwurst hin zum Wein. Wenn wir an solche Weinverkostungen dran gehen, dann ist das Prozedere immer dasselbe, dass wir überlegen, wie sieht der Wein aus, wie riecht er und wie schmeckt er. Und meine erste Frage dazu ist, wenn man dann eben sich mit diesen Weinexperten unterhält, die dann die verschiedensten Gerüche, verschiedensten Aromen und Düfte zu so einem Wein finden und dies benennen können, jetzt eben die Frage dazu, inwiefern ist Talent erforderlich, beziehungsweise ist Geschmack erlernbar?
Ja, schon. Ich meine, das ist natürlich eine Sache auch der Aufmerksamkeit. Also man muss schon aufmerksam schmecken, aufmerksam riechen. Und das ist natürlich bei der Weinverkostung ein Paradebeispiel dazu. Weil man schaut sich den Wein an, da sieht man schon, also gibt es da Tränen, das heißt, wie ist das Alkohol-Wasser-Verhältnis, wie viel ätherische Öle sind da drin und all solche Geschichten. Da sieht man den Wein schon anhand der Textur an, was einen auf der Zunge erwartet. Das muss man ein bisschen trainieren. Ich meine, das wusste ich, ich komme aus einer Gegend, das ist keine Weingegend, das ist Schwäbische Alb, da wächst kein Wein. Also bislang nicht, das kann sich bald ändern, aber dann muss man sich da trainieren. Und insofern schaut man das an und dann hat man schon das Gefühl, was einen erwartet. Und dann ist es halt auch so, dass man dann, wenn man den Wein dann erstmal abschnuppert, ich meine, also schwenkt ja das, weil man zunächst schwenkt man das Gas nicht, sondern hat man eine ganze Aromen, die eben sehr starkflüchtig sind, die eben nicht durch das Schwenken freigesetzt werden, sondern eben durch die thermischen Eigenschaften, also diese Temperatur, wie flüchtig sind diese Aromastoffe und diese Geruchsstoffe, riecht man die erstmal ab und dann gibt es eben dann zwei Möglichkeiten, also entweder beschreibt man die mit Assoziationen, das heißt, also da ist jetzt Himbeere, Johannisbeere, das hat da vielleicht gleich einen Schwefelgeruch und solche Sachen, hat ein bisschen Schwefelaromen, ist ein bisschen artig, diese ganzen Eigenschaften, diese Attribute, die man da hat, aber die sind im Weg verbunden mit organischen Geruchstoffen, das heißt, das sind also chemische Moleküle, das sind also Moleküle, chemische Formen, die dahinter stecken und das ist etwas, was ich mir angeeignet habe in all diesen Geschichten, dass ich versuche, einfach diese assoziativen Begriffe zu übersetzen in welche Aromagruppen können das sein, welche Aromagruppen sind das überhaupt. Und dann ist der nächste Schritt schon dann in den Mund und was macht man da? Man beißt den Wein, hatten wir früher immer gesagt, ich weiß nicht, ob das noch ein Vokabel ist, aber man schlürft, man zerstäubt den Wein mit dem Luft, mit leisen Einziehen von Luft und das hat natürlich der andere Faktor, der natürlich zum einen die Geschmacksstoffe instantan freisetzt, das heißt also das ist, was wasserlöslich eigentlich ist, also wir schmecken ja wasserlöslich ist, also Geschmack ist immer wasserlöslich, das heißt, ist das bitter, ist das säuerlich, ist da noch Restsüße vorhanden, also die Basisgeschmacksrichtungen, die schmecken mit der Zunge und gleichzeitig wird natürlich eben werden die Aromen eben durch dieses Zerstäuben sozusagen im Mund werden die Aromen noch stärker freigesetzt und man bekommt sozusagen die ganze Ladung an Aromen retronasal. Also nicht mehr nasal, sondern retronasal. Und das sind die zwei verschiedene Paar Stiefel, weil all diese Geruchstoffe nasal und retronasal immer unterschiedliche, also leicht unterschiedliche Eigenschaften haben. Das kann sein, dass der Grundgeruch bleibt zwar immer dasselbe, also wenn das floral ist, orthonasal, also vorne, also direkt aus dem Glas kommen, wenn da etwas floral riecht oder zitrusartig, ist das natürlich auch im retronasal zitrusartig, aber die Nuancen verschieben sich da. Ja, das heißt also, man entdeckt also retronasal etwa andere Gerüche, als die nasal riecht. Und deswegen ist halt diese Komplexität zu erfassen und da aufmerksam zu sein, da braucht man Training. Das ist ja ein typisches Beispiel, sind diese Sommeliers, die das tagtäglich machen. Aber das ist eben auch für nicht gelernte, so wie ich, bin ja kein Fachmann in diesem Gebiet. Ich muss mir das halt selbst aneignen und mache das vielleicht ein bisschen anders. Aber im Prinzip kann man das lernen und dann kann man auch mal ab und zu einfach mal auch die Nase zuhalten, wenn man Wein verkostet und dann nur den reinen Geschmack, gegebenenfalls auch noch die Astringenz zu erfahren und das zu abzukoppeln von all diesen Aromen. Das wird extrem spannend, also was da alles auf der Zunge sich abspielt, wenn man einfach mal die Nase zuhält, beziehungsweise wenn man einen Schnupfen hat, da trinkt man normalerweise kein Wein, weil das ist ja eine Vergeudung von Rohstoffen. aber sagen wir, die Nase zuhalten oder mit einer Wäscheklammer das zu verkosten, ist natürlich insofern spannend, weil man dann eben diese Grundeigenschaften kennt, wie viel Säure, Zucker ist da drin, also wie viel Restsüße hat er noch, wie hoch ist die Astringenz und welche Art von Bitterstoffen sind das eigentlich? Und das ist dann schon eine Stufe weiter, wie man das, also als gemeiner Weintrinker, wenn man das Wein einfach genießt, also da entdeckt man viel und man kann das auch ein bisschen verbinden mit dem, was man schlicht und ergreifend ein bisschen Terroir nennt. Das ist ein schwieriger Begriff, aber man lernt eben auch die Eigenheiten von Regionen kennen und auch die Eigenheiten des, in Anführungszeichen, des Terroirs. Insofern ist das eine spannende Geschichte. Das assoziiert eben verbinden mit gewissen chemischen Grundkenntnis, dann wird es also wirklich extrem spannend.
Wenn wir uns mal so eine Weinverkostung vorstellen, in der Regel geht es ja bei uns los, dass wir anfangen, diese optischen Eigenschaften zu beurteilen. Spannender wird es natürlich, wenn wir dann einmal die Nase ins Glas halten und uns diese ganzen unterschiedlichen Gerüche entgegenströmen. Und oft findet man dann Definitionen, es geht in Richtung Duft oder Aroma und ich glaube, dass das oftmals auch übereinander geworfen wird. Was ist der Unterschied zwischen Duft und was ist Aroma?
Also generell ist das also, was man als Duft versteht, ist eigentlich eher so ein Gesamteindruck. Also man hat ja, also man riecht ja nicht jetzt einzelne Geruchstoffe, eigentlich einzelne Aromastoffe aus dem Wein, sondern dann hält man die Nase über das Glas, das heißt, da kommt ein ganzer Dampf, also das ist eine Dampfphase von abdampfenden Geruchstoffen und da ist also alles dabei, was eben bei dieser Temperatur, bei diesen Bedingungen jetzt gerade frei wird. Also das sind florale Aromen, das sind also solche fettig-wachsige Aromen, das sind eben auch diese ganzen Zitrusaromen, so leichtflüchtige Terpene, da sieht man schon, das ist Aroma, das sind Aromastoffe, die einzelnen Aromen, die da frei werden. Aber was Sie als Duft bezeichnen normalerweise, also im Sprachgebrauch, ist ja immer der Gesamteindruck. Das heißt ja, da kommen, also sagen wir mal, jetzt einfach mal eine Hausnummer, da kommen 15 Aromen in die Nase. Und unser Gehirn baut also irgendwas zusammen, das heißt, es macht daraus einen Duft und dann assoziieren wir das eben mit Johannisbeeren, vielleicht ist da ein bisschen Apfel dabei und solche Sachen, vielleicht auch ein bisschen ja, Florales, also Rosen oft und solche Geschichten. Ja, das heißt dann, das baut unser Gehirn zusammen, dann sprechen wir von Duft. Das Aroma ist eigentlich auch Duft, aber Aromen sind für mich als Naturwissenschaftler eigentlich immer die einzigen Geruchsstoffe, die wir einfach dort auch riechen können. Und es wäre halt schön, wenn man bei so einem Wein das schön trennen könnte. Also das heißt, also, wenn man so auf den Knopf drücken kann, dann sagt man jetzt nur eine bestimmte Aromagruppe. Und dann würde man die abriechen und dann macht man den zweiten Knopf auf, dann schiebt sich eine andere Schablone vor das Glas, dann käme, oder ein anderer Filter vor das Glas, dann kämen nur noch diese Duftstoffe durch. Und das ist so das, was man eigentlich in der Chemie macht. Nicht? Das heißt, dass wenn man so eine Weinanalyse macht und die Aromen einfach sich anschaut, dann werden die verdampft und dann kommen die einfach zu unterschiedlichen Zeiten, weil die unterschiedlich flüchtig sind, unterschiedliche Wasserbindungen haben, unterschiedliche physikalisch-chemische Eigenschaften. Und dann kann man eben sehr genau trennen, was da eigentlich los ist. Und das kann man beim Wein auch zu Hause mal ausprobieren. Also das ist jetzt ein sehr krudes Experiment, aber das muss man einmal im Leben machen. Vielleicht nimmt man da nicht den teuersten Wein, sondern einfach mal einen Wein und dann legt man diesen Wein, nimmt man den Wein in den Kochtopf. Also das kann man vor der Soße kochen machen. Und dann kann man einfach mal sehen, die Temperatur leicht erhöhen auf dem Herd und dann mal riechen, was da so nach und nach kommt. Und dann merkt man sehr schnell eigentlich, welche Düfte da zuerst frei werden und welche Düfte dann so nach und nach kommen. Also dann sind zum Anfang sind es also so fast schon grüne Gerüche, also so grasige Gerüche, so ein bisschen fettig-wachsige Gerüche, man hat so ein bisschen Butter. All diese Geschichten, die dampfen vorher ab und dann kommen dann eben diese floralen Düfte, also so Geranien und solche Geschichten oder so Blumen, typische Blumendüfte, die man vom Garten her kennt. Erst dann kommen dann zum Beispiel im Rotwein eben dann so Pflaumen und also ein bisschen, wenn es im Kreuzfass lag, so ein bisschen Elken und Vanille und solche Sachen, halt die schwerflüchtigen Düfte und da kann man das so ein bisschen auseinanderhalten. Ja, das ist halt, wenn man so einen Wein mal langsam erwärmt, dann werden eben die leichtflüchtigen zuerst frei und die schwerflüchtigen dann danach. Und dann kann man auch den Wein nachher viel besser verstehen. Also da kann man, wenn man da 6 Flaschen davon gekauft hat, dann genießt man dann die Flasche 2 Also mit Sicherheit mit einem anderen Bewusstsein, als wenn man das nicht gemacht hätte, das Experiment. Und das sind halt solche Dinge, die auch die erste Frage anknüpfen. Also kann man das lernen, kann man sich selbst sozusagen ein bisschen trainieren auf diese Eigenschaften, die solche komplexen Flüssigkeiten wie Wein jetzt haben. Und welches Genusspotenzial wir haben, kann man sich da eigentlich schon gut trainieren und dann ist der Genuss auch bewusster und man wird auch immer ehrfürchtiger von diesen Flascheninhalten, muss man sagen. Also dieses Geschäft und dieses Mühen und diese Arbeit der Winzer lernt man dann wirklich nochmal deutlich mehr zu schätzen, als wenn man da mal halt so schnell schwenkt, schnuppert und dann sagt, ja gut oder schlecht. Das ist so. Sollte man nicht tun. Um die Arbeit zu würdigen, muss man sich da ein bisschen reinknien.
Wie kann ich mir bildlich einen Duft vorstellen? Ist es eine Zusammensetzung von Moleküle oder was ist genau Duft?
Also das ist schon so. Also am besten ist eigentlich immer ein einfaches Parfüm. Da gibt es so einfache Parfüme, die man auch verwendet. Und das ist natürlich, da gibt es also ganz klare Duftrichtungen. Also das eine ist floral, das andere ist eher Moschus betonen und solche Dinge. Das heißt, dann nimmt man da so einen Duft, also das ist aber so ein Geruch, setzt man bei diesem Moschus betonen Duft zum Beispiel eben eine hohe Moschuskomponente. Und dann baut man noch andere Düfte drumherum. Also wenn man nur Moschus riechen würde, wäre das eine ziemlich eintönige Sache. Das gibt es zwar auch manchmal, dass man das macht, aber dann hat man nur so einen Ton, wie so ein. Ja, ein hohes C, ne? Dann pfeift das nur in diese Richtung. Und wenn man jetzt aber noch andere Töne drumherum baut, dann wird das runder, nicht? Dann hat man noch Obertöne in der Musik und solche Sachen. Das heißt, so macht man das eigentlich, kann man das eigentlich sich zusammenbauen, dass ein Duft, ein Gesamtduft, also wenn das ein schöner runder Wein ist, hat dann immer eine sehr komplexe Zusammensetzung von einzelnen Molekülen, die natürlich alle unterschiedlich flüchtig sind. Und diese Komplexität, also dieses Zusammenwirken, das macht eben den Duft des Weins aus. Und jetzt ist eigentlich, unser Gehirn ist da so ein bisschen, oder gerade beim Geruch ist unser Gehirn eigentlich so ein bisschen schlecht vernetzt, sage ich mal. Es ist ja so, dass wir, also Geschmack können wir relativ leicht auseinanderhalten. Also wenn wir Salzwasser nehmen, also ein leicht gesalzenes Wasser, geben dann noch ein bisschen Säure dazu und geben wir noch ein bisschen Koffein zum Beispiel dazu als Bitterstoff und geben dann vielleicht noch ein bisschen Glutamat als Umami dazu, dann können wir das relativ leicht auseinanderhalten, wenn man die Nase, also weil das riecht ja nicht, Salzwasser, also was ist da für Zunge los, also ein bisschen bitter ist, ein bisschen Säure, das kriegt man schnell raus. Bei den Düften ist es extrem schwierig. Ich meine, das heißt also, Duftwahrnehmung ist extrem kompliziert und als normaler Mensch, so wie ich, kann man 3 bis 4 so Duftkomponenten noch auseinanderhalten. Also wenn man jetzt zum Beispiel etwas konstruiert mit, gibt man ein bisschen, also Thymian-Duft da rein, also Thymol, also das Molekül Thymol, dann gibt man, sagen wir, ein bisschen Florales dazu, Zitronellal, einfach so aus der Blüte, also aus dem Labor, und dann nochmal, sagen wir, was weiß ich, ein Hexenal, so einen grasigen Duft, so ein bisschen an Olivenöl erinnert, dann sind die drei da drin in so einer Flüssigkeit. Wenn man daran riecht, dann kann man das noch erahnen. Wenn man noch einen vierten Duftstoff dazu gibt oder einen fünften, dann hört es einfach auf. Ne? Und dann ist unser Gehirn auch so, dass wenn wir jetzt die identischen Duftstoffe, die wir jetzt in diesem Gläschen haben, mit anderen Konzentrationen mischen, also mehr von dem Thymianstoff, weniger von dem grünen Gras, dafür mehr von der Gewürznelke und solche Sachen, Eugenol und solche Dinge, dann hat man, empfindet das unser Hirn als einen ganz anderen Duft, obwohl das identische Moleküle sind, aber eben allein durch die unterschiedliche Komposition, also in Konzentration, signalisiert unser Hirn, das ist was ganz anderes. Und das ist eben auch die Schwierigkeit, mit denen wir alle umgehen müssen, wenn wir an solchen komplexen Flüssigkeiten riechen, wie Weine, komplexe Weine, dass uns dort unser Gehirn einfach etwas vorspielt, was es zusammenbaut. Zusammenbauen muss aus einer Vielzahl von Informationen und das ist halt so ein bisschen die Schwierigkeit. Und dann ist halt auch, kommt noch etwas hinzu, es ist ja immer von Experimenten die Rede, das hat man ja auch mal, glaube ich, bei Quarks oder sowas nur gemacht, hat man synthetische Weine gebaut. Nicht? Dann hat man aus ein paar Aromen konnte man so einen Gewürztraminer oder so etwas schon rekonstruieren. Und das zeigt auch, wenn das möglich ist, also ein realer Gewürztraminer, von der ist im Weinberg gestanden ist und dann geerntet und geköltert und sowas. Also nach allen Regeln der Kunst, da ist eine Vielzahl von Aromen drin, die jetzt weit über 100 gehen. Und wenn man das aber nachbauen kann mit, sagen wir mal, mit 10 Aromen, 10 Geruchsstoffen, also einzelnen Geruchsstoffen, das ist Rosenaroma dabei, dann ist ein bisschen so Terpen dabei und solche Sachen. Wenn man das nachbauen kann, dann sieht man schon, also nicht alles, was in so einer Flasche ist, ist auch tatsächlich vordergründig geruchsaktiv. Mhm. Das heißt also, Aromen, sie haben eine unterschiedliche Bewertung in der Geruchsaktivität, in der Odor, in der Odorstärke, also Geruchsstärke. Und diese Geruchsaktivität, das hängt also auch ab, wie viel Alkohol hat der, also was ist Alkohol- und Wasserzusammensetzung, wie wechselwirken diese Aromen mit anderen Duftstoffen, werden die mehr festgehalten, dadurch, dass sie jetzt in einer anderen Umgebung sind. Und all diese Dinge können wir eigentlich so synthetisch gar nicht steuern. Ja. Aber trotzdem gelingt es uns einfach, so einen Wein nachzubauen, oder gelingt es Chemikern im Labor, so einen Wein nachzubauen mit einer Handvoll von Duftstoffen. Trotzdem wird der von Sommeliers schon als sehr gut bewertet. Aber trotzdem ist natürlich der Wein komplexer, was man dann später sieht. Also wenn man den synthetischen Wein sozusagen 10 Jahre aufbewahrt und dann den realen Gewürztraminer 10 Jahre aufbewahrt, dann hat der reale Gewürztraminer natürlich tatsächlich noch richtig Power, hat sich natürlich entsprechend verändert. Diese ganzen fruchtigen Noten sind alle weg, aber der hat natürlich nach wie vor noch Potenzial. Und das Synthetische, der ist dann, naja,
da ist man. Was unterscheidet einen positiven Duft von einem negativen Duft?
Ja, das ist eine schwierige Frage. Das hat sehr viel mit der eigenen Kultur zu tun. Also ich kenne, das sieht man am besten zum Beispiel, also das beste Beispiel ist eigentlich der Koriander. Also ich könnte mich in grünen Koriander, könnte ich mich wälzen. Also das ist unwahrscheinlich. Ne? Für andere ist das Stinkkraut, Wanzenkraut. Ne? Und da sieht man schon, also es gibt es eigentlich nicht. Es gibt so ein paar Gerüche, die eigentlich alle positiv sehen. Also Vanille ist eigentlich, also ich kenne wenige Menschen, die keine Vanille riechen können. Aber Koriander oder so andere Gerüche sind schwierig. Und dann gibt es natürlich, was natürlich immer negativ belegt ist, ist natürlich, sind immer schlechte Gerüche, sind natürlich immer Fäkalgerüche. Ja, das ist also so ein Hundehaufen oder Katzenpipi, das ist auch im Wein vorkommt, das stört manche Leute nicht. Aber andererseits ist Katzenpipi eigentlich ein typisches Johannisbeeraroma, da stört es eigentlich nicht. Es kommt immer darauf an, wie das eingebettet ist. Es gibt so, also diese Fäkalgerüche und auch diese auch menschlichen Gerüche oder auch solche Dinge, Schweiß ist unangenehm oder wird unangenehm empfunden. Und das muss man halt ein bisschen einschränken. Das heißt also, es gibt kein Parfum, das nicht schweißig riecht. Weil es immer so begleitend in bestimmten Konzentrationen wird das extrem positiv. Mhm. Es gibt viele Parfums, die tragen diesen Fäkalgeruch, das ist also Indol und Skatol. Das sind also typische Gerüche, die entstehen aus Aminosäuren, also bei der Verdauung wird das also im Darm sozusagen aus den Aminosäuren zusammengebaut. Das ist ein völlig normaler Fermentationsprozess. Das entsteht natürlich auch im Wein teilweise nicht. Und ohne dieses würde das eigentlich auch nicht so richtig schmecken. Nicht? Das heißt also, die Hefe, so Hefen im Wein, Mikroorganismen im Wein, die eben aktiv sind, bauen eben aus den wenigen Aminosäuren, aus den wenigen Proteinen, das in der Traube, im Traubensaft noch verbleibt, bauen eben auch, können diese Fäkalgerüche einbauen. Und das ist insbesondere bei Rotweinen ist das auch so. Und das heißt so, aber ohne diese würde das eigentlich auch nicht richtig rund sein. Deswegen wird auch bei verschiedenen Parfums, die wird eben auch wieder ein geringer Anteil von diesen Fäkalgerüchen, das Katholindol beigemischt, um einfach diese Duftflanken zu haben. Ja, das heißt, es hängt immer von der Konzentration ab. Nicht, wenn man also tatsächlich einen frisch gelegten Hundehaufen riecht, dann ist das schon extrem unangenehm. Aber diese Gerüche haben auch wieder positive Aspekte, wenn sie in den entsprechenden Zusammenhang, also in die entsprechende Umgebung gesetzt werden. Und dann runden die das Duftbild wieder ab, ohne dass sie sozusagen hervorstechen.
Das heißt, zu perfekt ist eigentlich gar nicht perfekt.
Zu perfekt ist definitiv nicht perfekt. Also es gibt so Parfums und auch Weine, die eindimensional sind. Also so ein, wenn also es gibt manchmal so Weine, die haben dann bestimmte Duftspitzen, ja, das ist volle Zitrone, ne? Mhm. Und, aber wenn denen so ein bisschen, man sagt dann immer Körper fehlt, mhm. dann fehlen eben nicht nur eben Alkohol, dann fehlt eben nicht nur eben entsprechend Geschmackskomponenten, also wie Säuren oder Restsüße, sondern fehlen eben auch noch eine ganze Menge an Geruchsstoffen, die eben auch so dieses Zitronale so ein bisschen abfangen und da noch ein bisschen so Duftmarkierungen drum umsetzen.
Ich glaube, Brettanomyces ist dafür ein gutes Beispiel. Brettanomyces, ich weiß, ob Ihnen das was sagt.
Ja, 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 klar.
Genau, und für viele ist es ja zu viel, ist dann geht in die Fehlerrichtung, genau. Aber so ein Hauch, das gibt den Weinen tatsächlich die Komplexität, die sie alles brauchen.
Richtig, völlig richtig. Das ist ein sehr gutes Beispiel, ist mir gar nicht eingefallen. Dankeschön. Ja.
So, jetzt haben wir gelernt, Temperatur ist wichtig. Wir haben gelernt, dass Düfte eben unterschiedlich wahrgenommen werden. Und genauso wichtig ist natürlich dann, den Wein auf der Zunge zu schmecken. Können Sie ganz kurz mal definieren, wie diese Zunge aufgebaut ist? Welche Geschmackskomponenten dort wahrgenommen werden können?
Ja, also die Zunge ist also unser wichtigstes Organ überhaupt beim Schmecken. Das ist also sehr komplex und also faszinierend. Beim Schmecken haben wir genau 5 Geschmacksrichtungen. Das heißt, also wir haben also auf der Zunge zumindest mal süß, wir haben sauer, also beide für den Wein extrem wichtig. Wir haben natürlich bitter, das auch das ist für den Wein wichtig. Wir haben natürlich das Umami, das ist eben der herzhafte Geschmack, also beim Wein eher untergeordnet, auch wenn das eine große Rolle, also wenn das mit eine Rolle spielt. Und dann haben wir, was habe ich jetzt vergessen?
Säure, Süße?
Also süß.
Säure, Bitterstoffe.
Salzig.
Salzig, genau.
Salzig ist mir gar nicht eingefallen, weil das beim Wein sehr ungeordnete Rolle spielt. Also ich kenne keinen Wein, der salzig ist. Das gibt es gerade mal beim Bier. Da gibt es ein salziges Bier, nämlich die Gose, die sind manchmal ein bisschen gesalzen. Aber Salz spielt eben beim Wein keine Rolle, deswegen ist es einfach mir jetzt gerade nicht präsent gewesen. Es sind zu wenig Mineralien drin, die wir einfach die sind zwar wichtig für den Gesamteindruck, aber wir können das nicht als salzig herausschmecken. Das ist also was ganz anderes. Und das ist auf der Zunge, und dann haben wir auf der Zunge noch etwas anderes, nämlich Trigeminusnarf. Das heißt, dieser Trigeminusnarf, der ja eigentlich überall ist, der so eine der Temperaturreiz entdeckt, also nicht nur die reale Temperatur des Weins, sondern eben auch gefühlte Temperaturen, chemische Temperaturen. Also man kennt das zum Beispiel Menthol, das macht kühl, der Chili macht scharf, also heiß, solche Sachen. Das ist beim Wein eigentlich, spielt das keine Rolle, aber eine Komponente spielt eine Rolle, beim Rotwein, die Astringenz, weil auch die Astringenz, also die Botanine, das ist ein trigeminaler Reiz. Das heißt, also da wird der Trigeminusnerv stimuliert und dann hat man eben auch das auf der Zunge. Dann hat man aber auch den Trigeminus eben hier auch im Gaumen und im Rachenraum. Und die Zunge ist natürlich so aufgebaut, dass es gibt nicht die lange in den Physiologiebüchern oder auch in den Geschmacksbüchern, jetzt in den Sensorikbüchern beschrieben, nicht diese Landschaften, dass vorne schmeckt man das oder an der Seite nur das, sondern diese Geschmacksknospen, diese Rezeptoren, die sind also schon einigermaßen gleichmäßig auf der Zunge verteilt, besonders halt mehr an den Rändern, das heißt, dort schmecken wir mehr als in der Zungenmitte, sind dann etwas weniger Rezeptoren, dann nimmt man dort mehr die Textur wahr und solche Sachen. Bis auf Bitter, die sind dann eben mehr betont, weil Bitter ist immer der Geschmacksreiz gewesen, der uns also lange vor Lebensmittelsicherheitsgesetzen gewarnt hat, vor Giftstoffen. Deswegen sind die eigentlich schon präsent auf der Zunge. Nicht? Das heißt, also, dass die müssen eigentlich überall dort sein, also ein Warnsignal, eigentlich so ein Ölbleibsfluss der Evolution. Und das schmecken wir auch, das fühlen wir auf der Zunge. Wir spüren natürlich auch Viskositätsunterschiede. Das heißt also, wir nehmen auch so einen schweren Rotwein, der, sagen wir mal, so mittlerweile so rohe Weine, die so bis an die 15-16% schon fast, so bis die Hefe eigentlich schon aussteigt bei der Alkoholproduktion, bei der Aromaproduktion, das spüren wir eben Viskositätsunterschiede. Wie viel ätherische Öl, also wie viele Aromastoffe sind dort gelöst, wie viele Tannine sind dort gelöst, also wie viele Bitterstoffe sind dort gelöst. Also gerade wenn Rotweine eben lange auf der Maische liegen, dann kriegt man so ziemlich viel aus den Schalen heraus. Und dort sind ja diese ganzen Pflanzenabwehrstoffe, diese Polyphenole, diese ganzen Tannine, die sozusagen der Traube als Sonnenschutz dienen, sind wir da in dieser Flüssigkeit gelöst. Und das sind also ganz spannende Moleküle, die haben also so kleine OH-Gruppen am Rand, die sind meistens größere Moleküle, man spricht von Polyphenolen, viele OH-Gruppen an der Seite und die binden all das Wasser, das heißt, die verändern die Viskosität des Weins. Das spüren wir auf der Zunge. Das ist so feinfühlig, ist also unser Detektor hier im Mund. Und deswegen ist es ganz wichtig, darauf zu achten, was da wir eigentlich alles spüren. Und auch das auch wieder zurück zur Frage 1, das muss man, da muss man sich ein bisschen ranpassen. Mal darauf aufmerksam werden, was da auf der Zunge eigentlich passiert, und Viskosität und Textur, aber eben auch ein Geschmack und ein Trigeminus.
Wenn wir jetzt gerade bei Trigeminus und Tannine bleiben, jetzt finden wir im Wein die Tannine in Unterschiede zu ihrer Herkunft, also sprich in der Schale, in den Kernen. Tannine können aus dem Holz entstehen. Gibt es da physikalische Unterschiede?
Ja, es gibt schon physikalische Unterschiede. Also im Holz sind die Tannine immer ein bisschen anders. Das liegt einfach daran, dass eben das Holz, also Holz ist ja meistens dann getrostet oder auch darmbehandelt. Das heißt, also wenn es frische Eichen sind, dann ist es da der Holzstoff, das Lignin. Das Lignin, das besteht im Großen, es ist ein Polymer aus Phenolen. Und da merkt man schon, da steckt das Wort Phenol wieder drin. Und da lösen sich also mit der Zeit solche Phenole heraus. Und die haben natürlich ein bisschen eine andere Struktur als die Phenole aus der Tannine, aus der Traube. Mhm. Weil die Aufgaben, die biologischen Aufgaben des Holzstoffes Lignin, ist eine ganz andere als die biologischen Aufgaben der Tannine in den Trauben. Mhm. Das heißt, es gibt dort einfach von aus natürlichen Gründen bedingt, also aus der Funktion, aus der biologischen Funktion bedingte Unterschiede. Und das kann man natürlich trennen. Das ist natürlich schwierig, weil natürlich, das ist zum Beispiel ein typisches Beispiel, ein Wein, ein Rotwein, der sagen wir mal lang auf dem Maischen lag, aber nicht im Holz ausgebaut ist, hat ein bisschen anderes Tannin, das heißt, man die gleichen Alter trinkt, also wie jetzt jemand, also ein Wein, der jetzt lange im Holz lag. Das heißt, also, da kann man solche Unterschiede vielleicht nur erahnen, aber es ist generell schwierig, das zu trennen. Aber es gibt prinzipiell gibt es natürlich Unterschiede. Bei der Astringenz ist das natürlich vorwiegend, sind das natürlich Phenole oder nicht die Phenole, sondern Tannine, das sind spezielle Phenole aus der Traube, die eben diese wahnsinnige Astringenz machen. Das muss man schon sagen, weil da gibt es eben schon, wenn man so mal Traube auseinandernimmt, also einfach eine Weintraube, wenn es wieder bei ihr gibt im Herbst, man kann sich mal mit dem Messer bearbeiten, das heißt also Fruchtfleisch, Schale und Kerle trennen und auf den einzelnen Komponenten sozusagen herumbeißt, dann sieht man, wo die Tannine sitzen. Ich meine, die sitzen also in der Schale und in der Kerle und in den Kernen. Und in den Kernen natürlich also extrem astringierend. Ich meine, der Schale auch, aber das sind mehr Bitterstoffe. Das heißt also, auch dort sieht man also, wie die Traube aufgebaut ist. Das heißt also, außen auf die Schale, da knallt die Sonne den ganzen Tag rein. Das ist auch erwünscht, dass der Wein gut wird. Aber die Traube kriegt natürlich auch Sonnenbrand. Also wir schmieren uns ein mit Sonnenöl oder Ölstoffen. Da sind Polyphenole dabei, die pflanzlich sind, pflanzlichen Ursprung sind. Und die Traube schützt sich eben durch den Einbau von diesen Tanninen und Polyphenolen, also Bitterstoffe, die dann eben auch Licht und die Sonne aufnehmen, also das UV-Licht sozusagen gut absorbieren, sodass der Traube nichts passiert und ist dann auch noch Fressfeinde abwehren. Also Mücken, Käfer, Trauben, Verschädlinge, solche Sachen. Und das eigentliche Zentrum der Traube sind die Kerne und das sind die Nachkommen, also die Information für die Nachkommen gespeichert. Nicht? Und die müssen natürlich besonders geschützt werden. Deswegen kriegen die mehr von diesen chemischen Keulen sozusagen ab und dann sind da eben noch mehr Tannine drin. Das schmeckt man ja auch dazu. Also, das schmeckt man nicht, das fühlt man trigeminal. Also wenn man die Traubenkerne dabei ist, dann ist dort eigentlich die volle Ladung eigentlich auf der Zunge, die da lange drauf rumbeißt, merkt man, dass wir das richtig astringieren. Und das ist ähnlich Astringenz, die wir hier nämlich haben, wenn da sich aus den Kernen eben auch was löst und daher dann im Wein als gerade wenn die jung sind, kann man die fast nicht trinken. Also die muss man altern lassen, dann lagern die sich zusammen, polymerisieren, fallen dann teilweise auch aus und dann wird das ein bisschen runter, dann spricht man immer von weichen Weinen oder von weichen Tanninen, die dann so ein bisschen eben diesen in Anführungszeichen diesen Alterungsprozess Prozess mitgemacht haben, also chemische Reaktionen im Laufe der Lagerung. Mhm.
Neben Tannin, mindestens genauso wichtig für oder beim Wein, ist Alkohol. Und früher hieß es eigentlich immer, Weine brauchen Alkohol als Geschmacksträger, ähnlich wie das Fett in der Soße zum Beispiel. Jetzt habe ich aber eine Publikation von Ihnen gelesen, wo mehr oder weniger das Gegenteil behauptet wird, dass Alkohol eigentlich gar nicht unbedingt ein Aromaträger ist.
Doch, also schon. Es ist zwei Sachen. Ich mag den beim Fett schon gar nicht und beim Alkohol so ein bisschen mag ich das nicht, so Geschmacksträger. Das sind also alles Aromaträger, weil Aromen sind fettlöslich. Das heißt, die gehen lieber ins Fett als ins Wasser. Klar, das ist hydrophob und beim Wein ist es ähnlich, da gehen sie eigentlich lieber in Alkohol. Es ist das Problem, ist nur so, beim Wein, also es ist so ein Kompromiss. Also wenn das diese stark alkoholisierten Weine, die man in letzter Zeit findet, die haben einen entscheidenden Nachteil. Zum einen sind natürlich Aromen, gerade schwerlösliche Aromen, die lieben natürlich den Alkohol. Das muss man schon sagen. Da lösen die sich also mit Wonne, also mit Freude. Die sind also richtig, also deutlich besser alkohollöslich. Und die sind natürlich werden natürlich nicht mehr frei. Das heißt, wenn man also so ein schweren Rotwein, also einen alkoholreichen Rotwein, jetzt sind wir auch noch bei höheren Temperaturen, also sagen wir mal so über 18 Grad, Richtung 20 Grad, meistens noch 21 Grad im Sommer, oder wenn es ein bisschen warm in der Wohnung ist, dann ist das nicht mehr so richtig angenehm, weil man hat diesen typischen Geruch von Alkohol, weil Alkohol riecht natürlich auch, also dieser alkoholische Geruch. Also Alkohol ist eine Geruchskomponente. Das ist im Wein ganz wichtig, denn wie vorher schon gesagt, also wenn eine Geruchskomponente fehlt, merkt man das im Gesamtbild. Deswegen sind alkoholfreie Weine eigentlich immer ein bisschen bäh. Ist zwar Mode, aber da fehlt die Geruchskomponente und allein das macht das eigentlich sag mal, schon nicht mehr vergleichbar mit alkoholhaltigen Wein. Aber das ist ja auch die Freigabe, die Aroma-Freisetzung, ist natürlich beim alkoholreichen Wein nicht deutlich unterschiedlich. Also das heißt, also man riecht den Alkohol, dann riecht man auch Dinge, die sag mal, schwerer flüchtig sind bei höheren Temperaturen. Und das macht den Wein eigentlich zu etwas anderem. Also sensorisch wird er anders. Dann würde ich, also wenn es alkoholreiche Weine sind, dann würde ich immer ein bisschen runtergehen mit der Temperatur, also mit der Serviertemperatur. Einfach aus der Tatsache, dass man den Alkohol zurückhält im Verdampfen, weil Alkohol verdampft eigentlich früher muss bei 78 Grad verdampfen, Wasser bei 100, das ist ein deutlicher Unterschied, also ist auch flüchtiger. Und wenn der Alkoholkonzentration so hoch ist, hat man auch schnell die Geruchsschwelle erreicht. Also Alkohol hat eigentlich eine relativ hohe Geruchsschwelle im Vergleich zu verschiedenen Aromen, aber wenn da so viel drin ist, dann ist das Off-Balance. Ich meine, das ist also so ein bisschen, gibt dann Off-Flavors. Deswegen mit der Temperatur ein bisschen runter. Und was mich halt immer eigentlich beeindruckt, sind, ich habe noch alte Moselweine im Keller, die sind, ich weiß nicht, das sind teilweise noch aus den 80er Jahren. Also das sind trockene Weine, die sind bei zwischen 9% und 10%. Wenn ich die öffne, dann sind das nach wie vor Aromasensationen. Ne? Es ist ein genialer Duft, den ich kaum erreiche bei einem Wein, der jetzt bei diesen klimatischen Bedingungen einfach 12-13% bekommt und dann diese Aromen wesentlich zurückhaltender sind, aus dem gleichen Einbaugebiet. Das heißt, man hat hier schon deutliche Unterschiede, also die Wechselwirkung zwischen Alkohol und zwischen Duftstoffen ist eine ganz spannende. Das hat mich einfach zu dieser Publikation auch angeregt, mal darüber nachzudenken. Natürlich, einen Vorteil hat der Wein. Er hat jetzt eine hohe Alkoholgehalt. Ein Wein, also ein Rotwein sagen wir mit 8%, das ist schon ein bisschen eine traurige Angelegenheit. So ein Rotwein braucht schon 12-13%. Aber wenn das mal 15-16 werden, also bei den Chardonnay für die Papst zum Beispiel oder bei den Barbaqueras oder solche Sachen, da wird es schon kritisch, oder auch bei Überseewein, also Wein aus der sogenannten Neuen Welt, wenn das ist dann Alkohol hat auch, regt auch die Süßwahrnehmung mehr an. Das sind dann schon fast so Trinkmarmeladen, hat mal irgendjemand geschrieben. Das Wort ist mir, dieser Begriff ist mir hängen geblieben. Und das ist dann, also wenn man dann ein schönes Schmorgericht hat, ist so ein Trinkmarmelade eigentlich eher kontraproduktiv.
Was passiert eigentlich mit den Duftstoffen im Laufe der Reife? Sie haben es eben schon mal ganz kurz angesprochen. Das ist natürlich immer so das Highlight für Weinkenner, wenn sie Weine auf ihrem Höhepunkt der Reife trinken. Aber trotzdem ändern sich ja diese Duftstoffe. Wir sprechen in der Weinsensorik immer von primärer, sekundärer und tertiärer Aromatik. Aber trotzdem muss ja irgendwas mit den Duftstoffen im Laufe der Reife passieren. Die Weine ändern sich.
Ja, das ist also, da ändert sich sehr viel. Also das ist... Weil das beste Beispiel sind ja die Weißweine. Also junge Weißweine sind also schon eben sehr fruchtige Angelegenheit. Also man hat also tatsächlich so Fruchtkörbe da bei so jungen Weißweinen da im Glas. Das ist also die typischen Fruchtester, die eben dort von Hefen herkommen, von Aromahefen, die dann das produzieren. Das Biertrinker kennen das Bananenaroma im Weizenbier nicht. Das ist so ein typischer Fruchtester. Und die kommen natürlich in den Weinen natürlich eben auch immer durch die Primäraromen, diese Fruchtaromen, die in den Trauben vorhanden sind, sind natürlich in jungen Jahren da. Ich meine, aber diese Fruchtester haben einen Nachteil, sie bauen sich relativ schnell um. Also innerhalb von einem Jahr ist das meiste davon weg. Und weil das reagiert einfach auch chemisch. Ich meine, das ist einfach der Natur der Sache, das ist einfach eine Veränderung. Wenn man die Flasche jetzt hier 10 Jahre in den Keller legt, dann ist die natürlich anders geworden. Das ist abgesehen von Tanninen und Phenolen, sondern dann bauen sich auch Duftstoffe um. Und das ist ein Prozess, der einfach unter der Reifung hergeht. Da gibt es eben bestimmte Geruchstoffe, die sind reaktiver. Also da gehören die Fruchtester dazu, da gehören auch diese ganzen Fettaromen dazu, also diese ganzen grünen Geruchstoffe, die ja so ein junger Riesling auch hat. Das ist dieses Grasige, was so ein junger Riesling oder auch ein junger Silvaner solche Dinge haben. Die bauen sich, die nehmen sich zurück und deswegen, wenn man also dann so einen Riesling einfach mal aus dem Rheingau so 20 Jahre liegen lässt oder aus dem Elsass ins Gute sind, dann hat man danach noch was ganz anderes. Nicht? Das heißt, dann werden diese ganzen Fruchtkörbe, die sind nachher nicht mehr vorhanden. Was übrig bleibt, sind dann eben das, was die Traube eben noch sonst noch mitbringt, also schlecht reagierbare Terpene, so ein bisschen die auch so ein bisschen die, also nicht, das ist jetzt ein missverständlicher Begriff, aber so ein bisschen harzige Töne geben, ein bisschen diese Kräutertöne, solche Sachen, die werden dann mehr betont. Und das sind einfach Dinge, die dann, oder Geruchstoffe, die dann weniger reagieren. Auch zum Beispiel solche aus dem Holz, also diese bei Rotwein eben diese Vanillearomen, solche Sachen, die sind relativ träge in der Reaktion. Das heißt also, dass diese Holztöne, rauchigen Töne, die bauen sich weniger um. Da kann aber auch sein, man hat dann immer dauernde solche Reaktionen zwischen diesen Geruchstoffen auch. Das ist also eine hochkomplexe Sache. Ich weiß gar nicht, so im Detail ist es noch gar nicht erforscht. Also ich verfolge die Fachliteratur da sehr genau und da gibt es also immer wieder neue Überraschungen, welche Reaktionen da eintreten. Und das ist ja nicht schlecht vorhersagbar. Das ist aber auch spannend. Ich meine, dann wenn man jetzt eine Kiste gekauft hat und macht die zu unterschiedlichen Zeiten auf, sieht man einfach auch, was da passiert. Und das hängt aber auch davon ab, ich meine, das ist also auch nicht vorhersehbar. Also wenn man den Wein vom Winzer einen Jahrgang später kauft, nicht, dann sind die klimatischen Bedingungen anders gewesen. Ich meine, es hat mehr geregnet, mehr Sonne, was auch immer. Tag-Nacht-Temperaturschwankungen waren nicht so hoch. Das beeinflusst natürlich auch, dass die Traube, das entwickelt der Wein sich ein Jahr später ganz anders als der vom Vorjahr. Ich meine, das Wein bleibt spannend und das muss auch so sein, weil sonst wird es irgendwann langweilig, wenn man alles vorhersagen kann. Also das ist selbst mir als Hardcore-Wissenschaftler ist das nicht so recht.
Ich habe noch eine letzte Frage und ich bin gespannt, ob Sie mir die beantworten können. Bisher konnte es zumindest niemand. Wenn man gereifte Weine nach 10, 20, 30, 40 Jahren probiert, gerade Weine mit Restsüße, dann schmecken die im Laufe der Reife immer trockener. Warum?
Ja, das ist eine schwierige Frage. Das ist in der Tat, also ich weiß es definitiv, also ich kann Ihnen keine hundertprozentige Antwort geben. Aber wir haben natürlich zwei Sachen in unserem Wein. Wir haben trotz, dass das hauptsächlich Flüssigkeit ist und gepresster Traubensaft, also mal war, sind natürlich dort Proteine gelöst. Also Serumproteine. Traubensaft ist in dieser Restellflüssigkeit. Das ist ein Pflanzenteil, das ist jede Menge Proteine, Zellmembran und all diese Geschichten. Und die finden sich alle wieder. Daraus ist die ganze Zucker sind natürlich gelöst. Und es ist natürlich so, dass also auch bei diesen tiefen Temperaturen gibt es immer Möglichkeiten, dass also Zucker mit freien Aminosäuren reagiert. Zu Rückstoffen. Also man kennt das aus der Maillard-Reaktion. Aber die ist natürlich. Passiert nicht bei hohen Temperaturen. Aber wir haben hier einen Fermentationsprozess, wo bestimmte, durch die Hefen, bestimmte Vorläufer aus den Aminosäuren entstehen, die nachher eben mit Zucker reagieren können. Und bei diesen Kellertemperaturen, je nach Keller 10, 12 Grad, passieren die eben extrem langsam. Mhm. Und wenn das halt nach 20, 30 Jahren passiert, kann sein, dass jetzt sogar eben teilweise abgebaut sind und teilweise auch zu Aromastoffen geworden sind, zu Geruchstoffen geworden sind. Und das kann durchaus sein. Mhm. Es kann aber auch ein sensorisches Empfinden sein. Ich meine, aber das müsste man mal an so einem, also das beste Beispiel, wenn Jahrgang oder ein Teil des Jahrgangs von einem Chateau Yquem aufkaufen, die werden sehr ordentlich. Trockenbeerenauslese aufkaufen und die halt dann immer untersuchen, wie viel Zucker ist da noch drin, was ist, also immer dann nach 10, 15, 20, 25, 30 Jahren Flasche öffnen und gucken, wie ist die chemische Zusammensetzung. Wäre ein spannendes Projekt, aber es ist nicht im Rahmen einer Doktorarbeit erwähnbar.
Also wenn es mal so weit kommen sollte, können Sie mich gerne als Proband mit einladen.
Gerne.
Prima, Herr Professor Wilges, vielen Dank für dieses Gespräch. Das war Wein aus der Sicht eines Polymerwissenschaftlers.
Eines Genussforschers.
Es hört sich zumindest verständlich an. Vielen Dank, war sehr, sehr spannend. Machen Sie gute Zeit. Bis bald.
Vielen Dank.